Naja, vielleicht sitze ich in einem Jahr auch da und sage, Mike.
Willkommen zu den Tagesthemen.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Mike, wie viele unserer Gespräche beginnen damit, dass sich einer von uns dafür entschuldigen muss, dass er gerade irgendwie zu spät gekommen ist oder irgendwie sowas?
Ja, da hast du völlig recht. Öffne unseren Zuhörern doch auch mal, wer von uns beiden das heute ist.
Ja, heute bin ich mal wieder gewesen. Ich bin es auch tatsächlich in letzter Zeit relativ häufig gewesen. Mea culpa dahingehend. Also grundsätzlich erstmal danke an dich, Mike, dass du das diese Woche möglich machst, weil ohne deine Flexibilität würde der heutige Podcast tatsächlich ausfallen. Ja, das muss man ja auch mal lobend erwähnen, weil ich war nämlich nicht zugegen zu unserem normalen Aufnahmetermin, denn ich habe mich in Hamburg rumgetrieben und Mike hat sich extra von seiner Familie fortgeschlichen zur Abendbrotstunde und sitzt jetzt hier in diesem...
Da hast du recht, aber ich möchte den Dank weitergeben an einen gewissen Alexander Dietz. hätte der nämlich heute nicht, die ein oder andere Melodielinie im Studio gespielt an meiner Stadt, dann wäre ich jetzt noch nicht fertig im Studio und könnte ja aufnehmen. Insofern ist auch mal wieder Ali mit in die Bresche gesprungen. Ich hatte schon einen coolen Tag im Studio, bin echt happy, aber freue mich danach auch auf meine Kids, wenn ich nach Hause komme. Das stimmt schon, ja.
Aber ich meine, das heißt, deine aktuelle Arbeitswelt befindet sich im Studio von Alex Dietz.
Ja, und im Umweltministerium natürlich auch immer noch.
Ach, ne? Trotzdem.
Ja, also natürlich. Ist trotzdem
klar. Aus beiden Welten noch.
Ich brauche ja auch diese Balance. Also, das ist schon richtig.
Wie ist denn das große politische Spitzengespräch Thürings eigentlich im Umweltministerium aufgefasst worden? Hat das überhaupt jemand mitbekommen bei der eindringlichen Relevanz?
Also, wir sind ja ein grünes Ministerium. Ja. Wir sind ja ein grünes Ministerium, also jetzt nicht von der Linken geführt oder so. Also, dieses in Anführungsstrichen Spitzengespräch zwischen Bernd und Vogtie. Das hat er eigentlich nur, hatten wir auch schon gesagt, so den Zweck, so Bodo Ramelow ein bisschen zu marginalisieren. Ohne dass ich jetzt weiß, was die grüne Hausspitze bei uns im Ministerium davon hält, da habe ich mich nicht mit denen drüber unterhalten, um Gottes Willen. Aber meine Gemütslage demgegenüber ist, also das sind ja jetzt nicht irgendwie Leute, von denen ich irgendwie was erwarte, aber da hätte ich echt auch mehr erwartet. Ne? Also es war schon so ein echt ziemlich relativ laues Anpimmeln. Herr Vogt seine 2, 3 eingeübten Angriffssätze gegen Höcke und dann war das Pulver auch schon verschossen. Ja, wie soll ich sagen, in meinem erweiterten Bekanntenkreis, die Leute, die jetzt echt gedacht haben, geil, jetzt macht der Höcke mal alle fertig hier, sagt, wie es ist und Laberababer und davon war aber überhaupt nichts zu sehen. Ne? Also die, sag ich mal, AfD-Anhängerschaft, wenn man diese Rufen hört, zumindest, ich habe da zum Glück nicht allzu so dichte Kontakte, aber die waren auch von ihrem Berndi ein bisschen enttäuscht, ne, irgendwie, also ich weiß nicht, ob es da überhaupt Gewinner gibt bei diesem Duell, außer vielleicht die Springerpresse.
Also ich möchte mal zitieren, eine Umfrage von Silvay im Auftrag von Focus Online zeigt, dass es möglicherweise erstmal auch so bleibt, also dass die AfD die Umfragen anführt. Denn zwar sagen 40% der Menschen, die das TV-Duell angeschaut haben, dass die Wahrscheinlichkeit abgenommen hat, dass sie die AfD wählen. 41% hingegen wollen nun noch eher für die Partei von Höcke und Alice Weidel stimmen. Knapp ein Fünftel, 19% ist unentschieden. Herzlichen Glückwunsch.
Prozent wovon der Zuschauer des
Duells? Die da befragt wurden. Nee, die da befragt wurden zu dem Duell.
Ja. Also ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also ich glaube, da haben sich auch die beiden Herren, die sich da in Anführungsstrichen behagt haben oder unterhalten haben. Also man hat ja gesehen, das ist irgendwie so ein Anpimmeln. Warum sollen Leute, die sich eigentlich ganz gut verstehen oder die irgendwann mal, die auch zusammenarbeiten, ne? Ja, die arbeiten ja auch zusammen. Warum sollen die da? Du hast natürlich recht dahingehend, dass Leute, AfD-Wähler, die in dem Duell von Höcke enttäuscht waren, den jetzt deswegen nicht wählen. Ne? Das ist klar, die sind vielleicht enttäuscht, aber bleiben natürlich trotzdem AfD-Wähler. Den Punkt sehe ich, da gebe ich dir recht.
Ja, also es liegt eigentlich völlig glasklar auf der Hand, warum dieses Duell von beiden Seiten stattfinden musste. Zum einen natürlich Vogt, der völlig irrelevant ist im bundesdeutschen Diskurs, ja, und sogar ja auch irrelevant ist im thüringischen Diskurs. Hm. Wenn er jetzt nicht zufälligerweise irgendwie notwendig wäre für eine demokratische Mehrheitsbeschaffung, der natürlich sich am Fame von Bernd Höcke hochziehen wollte, was ihm ja gelungen ist, weil jetzt plötzlich Menschen von seinem Namen und Gesicht erfahren haben, die noch nie vorher von ihm gehört haben. Und für Höcke war das natürlich ein schönes Theater, wo er sich als möglichen Ministerpräsidentskandidaten inszenieren konnte und es dann auch tatsächlich irgendwie so aussah, als ob das Hand und Fuß hätte. Und das ist natürlich eine weitere Entwicklung und eine an und für sich schon wieder eine Art Dammbruch, finde ich. Das haben viele gar nicht so richtig wahrgenommen. Mhm. Aber dass man ihn da hinstellt und damit den Eindruck vermittelt, dass es okay ist, dass der da steht, das ist schon wieder die nächste Eskalationsstufe meines Erachtens.
Ja,
das ist gelungen. Also es ist bumsegal, wenn er die ganze Zeit nur Furzgeräusche mit seiner Achsel gemacht hätte, hätte das überhaupt nichts geändert an dem Effekt, den das gerade eben hatte, dass er dort war. Und ich meine, viel peinlicher hätte seine Performance ja gar nicht mehr sein können.
Nein, ja, also diese gestellten Gesten mit den Händen, ne, und diese sichtbare Aufregung auch von ihm, ne, also das hat dermaßen unsouverän gewirkt, also jetzt auf einen neutralen, na gut, ich bin ja kein neutraler Beobachter, um Gottes Willen, aber ich sag mal auf einen objektiven Beobachter, ne, oder auch Vogt, völlig sehr, sehr aufgeregt und fahrig, also dass man wirklich körperliche Anzeichen von Aufregung bei solchen Leuten
Vogt
sieht.
Fand ich, ne, gut. Also rein, ne, jetzt nicht, indem ich jetzt die Partei ergreifen möchte, aber ich fand ihn rhetorisch an manchen Stellen wirklich, wirklich schlagfertig. Leider zu passiv einen Großteil der Zeit, aber wenn er einen Punkt gesetzt hat, war es meistens einer, der Bernd schön in Bedrängnis gebracht hat. Also hier in dem Fall muss ich sagen, klare Gewinner Vogt, was die Rhetorik angeht und die Argumentation an und für sich. Also ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, Bernd hat halt nicht an der Argumentation teilgenommen.
Nee.
Also der hat halt einfach seine Worte da platziert und seine Thesen da verbreitet und ist ab und zu mal ins Straucheln gekommen, weil dann doch mal irgendwie ein Satz quer geschossen kam.
Ja.
Dementsprechend hat es Vogt da ein bisschen einfacher. Aber der war sehr gut vorbereitet, das muss man sagen. Also der hat es nicht auf die leichte Schulter genommen und hat gewusst, dass das eine Mal ist, dass er Aufmerksamkeit auf Bundesebene bekommt. Und die wollte er nutzen und die hat er genutzt. Ob das natürlich jetzt für seine Karriere tatsächlich der Durchbruch war, das wird sich zeigen.
Ja gut, ich bin bei Vogt, wahrscheinlich kenn ich den da zu sehr von Landtagsreden und auch im, wie soll man sagen, im akademischen Zusammenhang oder da hat man schon seine Aufregung und so gemerkt, ne? Also wie er anfänglich in anderer Stimmlage und so geredet hat, klar, aber auf jeden Fall auch eine Erkenntnis, dass es, weil es will ja an Höcke auch immer so dieses telegene rhetorische Genie gesehen werden von vielen, vielen Leuten. Ne? Und das ist, glaube ich, durch so einen Auftritt auch völlig entzaubert worden. Ne? Muss man ehrlich sagen, also wenn man das jetzt objektiv sehen will. Bei Vogt ist natürlich, das ist so das ganz seltene Politikerphänomen. Leute wie Bodo Ramelow haben ja das Problem, dass sie als Person sehr, sehr populär sind als Politiker, aber ihre Partei nicht. Ne? Wohingegen bei Vogt eher der Parteiname ihm die Stimmen kriegt und er als noch relativ unbekanntes Neutrum da gar nicht so viel Stimmen reinfahren kann mit seiner Persönlichkeit bei der Wählerschaft. Ne? Das ist eine relativ paradoxe Situation heutzutage in der Politik, weil eigentlich sieht man ja auf allen Wahlplakaten immer so die Leitperson ganz groß plakatiert und mit der Lupe, dann muss man auf dem Wahlplakat heutzutage so die Parteizugehörigkeit erfahren. Ne? Da ist es manchen Leuten ja schon peinlich, mittlerweile das SPD-Logo bei einer Wahl mit aufs Wahlplakat zu machen.
Das,
oder
das
so.
Liegt aber an der SPD.
Natürlich, klar, aber so bei der FDP irgendwie auch nicht anders. Und aber verstehst, was ich meine. Ne? Also da sind viele Personen, denen die Partei eigentlich eher wie ein Klotz am Bein hängt bei einer Wahl.
Ja,
und bei Vogt ist umgedreht.
Ich würde sagen, dass, also ein Höcke hat natürlich auch ein Charaktergesicht, ne?
Mhm.
Und Vogt jetzt eher nicht so. Das, ich habe versucht, sein Gesicht für ein Thumbnail zu verarbeiten und umzuarbeiten. Auch jetzt im Hinblick mit KI dann irgendwelche Sachen probiert. Das ist nicht möglich. Dafür gibt es offensichtlich zu wenig Charakteristika in dem Gesicht, mit dem man da arbeiten kann. Das ist ganz interessant. Das ist nicht meine Erkenntnis, das ist die Erkenntnis der Maschine. So.
Er hat ja nur einen Gesichtsausdruck. Also ich kann das wieder aus nahestem Erleben schildern. Ne? Ich war letzten Sonntag bei der Gedenkfeier zur Befreiung des KZ Buchenwald und da stand ein Herr Vogt dort auch auf einem Appellplatz rum. Ne? Und da sind wirklich Holocaust-Überlebende, ne? Leute, also ein Mann, der im Todesmarsch von Auschwitz nach Buchenwald laufen musste und dann Buchenwald auch noch überlebt hat, oder der Direktor der Stiftung Buchenwald und so weiter, die stehen dem 20 Meter gegenüber und erzählen die Geschichte Thürings, ne? 1923, 24, wie konservative Kräfte die Nazis geduldet haben im Landtag, mit denen zusammengearbeitet haben, die ganze Genese der Machtergreifung und so weiter. Und
da der musste steht er dort, die Ohren abschalten. Der musste und, halt.
Der steht dort mit einem Gesichtsausdruck. Also es wurde ihm ins Gesicht gesprochen. Ne? Es war tausenden Leuten auf diesem Platz völlig klar, Alter, das geht gerade an dich. Nur an dich, du stehst gerade allein auf diesem Platz und erhältst hier eine Standpauke. Und der hat das wirklich völlig, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob er da an das Fleischrouladenrezept seiner Oma gedacht hat in dem Moment oder irgendwas. Also da war wirklich überhaupt gar nichts, ne? Also da war gar nichts in dem Gesicht, an dem Menschen in Regung.
Ich glaube, das ist ein eiskalter Machtmensch und die Leute spüren das und deswegen ist er auch nicht beliebt.
Also das ist wirklich, wie soll ich sagen, das ohnehin schon geringe Sympathiepunktekonto.
Mhm.
War jetzt, also hat noch nicht mal so getan, als ob da irgendwie Zustimmung ist oder so, sondern hat sich da völlig neutral dazu verhalten. Ne? Ich meine, der Fakt, dass er dort steht, natürlich, ne, andere Politiker haben nicht dort gestanden, aber solche Lippenbekenntnisse, ne, genauso wie beim weltoffenen Thüringen da vorne auf dem Podium mitzuerzählen oder bei solchen Gelegenheiten im Buchenwald bei der Gedenkfeier da rumzustehen und dann wieder zurück in den Landtag zu marschieren und mit der AfD zusammen Gesetze zu verabschieden, ne? Ey, what the fuck? Ganz im Ernst. Das ist, ich hätte am liebsten, hätte ich das Mikro genommen, wäre hingerannt und hätte ihn direkt angesprochen und hätte ihn zu dem Versprechen aufgefordert, es nicht so zu machen wie 1923 oder 1924. Ne? Also,
was er dir selbstverständlich gegeben hätte, Mike.
Ja, na, da bin ich mir nicht so sicher. Ne? Aber
ja, der hätte das schon so verklausuliert, dass er...
Aber natürlich, natürlich ist das da der Nebenschauplatz. Ne? Also bei der Gedenkveranstaltung ging es irgendwie nicht darum, aber das war so der Elefant im Raum, den da wirklich jeder gespürt hat. Und das war schon schwer zu ertragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also neben allen anderen Schilderungen zum Umfeld, die natürlich auch schwer zu ertragen sind. Ne? So diese Aktualität und Geschichtsträchtigkeit, also das an so einem Ort dort, dass das da wieder gerade so zusammenkommt, ist schon wirklich Wahnsinn. Ne? Also diese Entwicklung, diese aktuelle politische Situation in Thüringen verglichen mit der damaligen Situation, die dann zu solchen Situationen wie dem Konzentrationslager geführt hat und Holocaust-Überlebende, die da schildern, wie ihre Familien wieder am 7. Oktober in irgendwelchen Kellern saßen und sich in Todesangst versteckt haben und was weiß ich. Ne? Also das war schon ein ultra, ultra aufrührender Tag.
Das,
ne?
das ist eben auch die schockierende Erkenntnis, sobald die letzte Generation gestorben ist, die es direkt aus eigener Hand sozusagen erlebt hat, vergessen die Leute. Ne? Und gibt es wieder Tendenzen, die dann wieder in diese ja. Zeit zurück.
Aber man ist jetzt gerade, um da bildlich zu sprechen, man ist halt jetzt wirklich gerade an diesem Punkt, wo die allerletzten Zeitzeugen, ne, ja, so rein aus biologischen Gründen im Nebel der Geschichte verschwinden und den Blick über die Schulter trotzdem noch sehen, dass es wieder passiert. Ne? Also dieser Moment, diese 4-5 Jahre, in denen wir uns da jetzt gerade befinden, wo wirklich 100-Jährige sterben, die das noch erlebt haben. Ne? Also das ist so wahnsinnig aufrührend und packend. Ne? Also das lässt mich da wirklich nicht ruhen. Also dass die Leute das noch wieder erleben müssen. Und das ist eine ultra krasse Zeit gerade. Also wirklich, das ist Wahnsinn. Man kann nicht sagen, dass es da auch von den Zeitzeugen nicht die Warnung gab von Leuten, die wissen, wie es war, ne, und wie es wieder sein wird. Also ist schon krass.
Ich war in der Nacht von Samstag auf Sonntag, war ich sehr in Aufruhr bezüglich dieses Angriffs von Seiten des Irans auf Israel, weil die ersten Meldungen, die waren ja noch relativ gering mit Informationen bestückt. Da wurde halt dann von Raketen und Drohnen mehreren 100 Stück und so geredet. Und da dachte ich echt so, ich weiß nicht, ich saß da irgendwie um 1, 2 saß ich noch wach da und habe gedacht, was mache ich jetzt, wie geht's jetzt weiter sozusagen? Weil man ja natürlich sich auch wappnen muss für die Berichterstattung,
ja,
am nächsten Tag. Und habe dann schon mein komplettes Team so zusammengetrommelt, Leute. Möglicherweise müssen wir morgen mal eine Sonderschicht einführen, so, weil ist jetzt scheinbar Krieg. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank hat es sich wieder als eine Spielart des, ich habe es dann intern Raketendiplomatie genannt. Weiß nicht, ob das ein Begriff ist, den es gibt oder
so, Kanonenbootdiplomatie.
Ja. Kanonenboot, genau da habe ich das her. Siehst du, ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was war denn die historische Entsprechung? Ja,
das ist jetzt gerade nur so aufgeploppt bei mir, aber den Begriff Raketendiplomatie habe ich noch nicht.
Es ploppte bei mir so auf und da habe ich mir gesagt, okay, pass auf, du schläfst jetzt bis um 6, dann guckst du nochmal rein, ob die Welt jetzt brennt oder nicht und ansonsten können alle einen Sonntag machen. Mal ganz blöd ausgedrückt und dann hat sich halt herausgestellt, dass es eben auf der Basis dieses Angriffs auf das Konsulat, wo da mehrere hochrangige Figuren dieser
Revolutionsgarden.
Dieser Revolutionsgarden, genau. Wie war nochmal der Begriff dieser Garde? Al-Quds oder irgendwie sowas?
Al-Quds-Brigaden?
Ja, egal. Jedenfalls, dass das sozusagen dann die Antwort da drauf gewesen ist und was dann ja rauskam, dass ja das im Vorfeld angekündigt worden ist. Also man konnte den Gegenschlag sozusagen vorbereiten. Und es gab einfach ein Zeitfenster von ein paar Stunden, die das gebraucht hat, um...
Ja, man hat ja gut sichtbar erstmal Drohnen abgesetzt, ne, genau, die ein paar richtig Stunden brauchen. Also das war auch gleich das Erste, was ich mir gedacht habe. Okay, also wenn die jetzt nicht wüssten, dass da Israel wahrscheinlich der am besten geschützte Luftraum der Welt ist mit Iron Dome und was weiß ich, ob die dann auch so draufgehauen hätten. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Ne? Also das war jetzt kein Stein auf ein Glashaus von der Sicherheit her. Ne?
Genau. Ja, also genau. Und das ist der Punkt. Also mit diesem Kontext auch des Ablaufs ist dann diese Angst, scheiße, jetzt kommt hier der nächste große Krieg, ist natürlich entweder der Gleichzeitigkeit der Ereignisse geschuldet oder dem Hang der Medien, das dann immer auch wissentlich ein bisschen dramatischer darzustellen, als es ist. Ich meine, der Akt an sich ist natürlich krass, aber die Zusammenhänge zeigen halt, dass es vor allen Dingen eine Geste war. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, wie wird er darauf reagiert? Ah, noch was anderes. Es ist interessant, dass Jordanien sich beteiligt hat in der Verteidigung Israels, was ja auch das erste Mal ist, dass sozusagen ein Staat in dieser Region sich an der Verteidigung Israels beteiligt.
Mal Saudi-Arabien, haben die nicht auch Jets in der Luft gehabt?
Also ich habe nur gelesen, dass Jordanien da auch was abgeschossen hat. Also das zeigt auf jeden Fall, dass sich da auch die Zusammenhänge da auch verändern. Ne? Also dass dass Israel dadurch jetzt auch wieder an Unterstützung im Gebiet gewonnen hat, was ja in den letzten Monaten durch die Situation im Gazastreifen so sukzessive verspielt haben. So zumindest das, was man so mitkriegt. Ja, jetzt ist eigentlich alles, so wie ich das jetzt verstanden habe, abhängig davon, wie wiederum die Reaktion Israels sein wird. Ob die jetzt eine ähnliche Aktion, so eine Geste verwenden oder ob sie jetzt wirklich eine ernsthafte militärische militärischen Gegenschlag jetzt durchführen.
Ja, also ich fand es auch eine total eigenartige Situation irgendwie. Ne? Also dass dann auch gleich der iranische Außenminister dann irgendwie dasteht, so, wir haben jetzt das mal rausgefeuert, wenn Israel jetzt nichts weitermacht, dann können wir die Sache damit als erledigt betrachten.
Ja.
Ne? So wie wir gehen mal kurz vor die Kneipe und dann trinken wir wieder ein Bier zusammen, so ungefähr. Das war wirklich eigenartig, aber ich glaube, es war auch so ein Machtsignal nach innen, ne? Dass man mal Eier zeigen musste, irgendeine Reaktion musste es darauf geben. Man, das ist ja schon, haben ja auch sonst schon irgendwelche Revolutionsgarden-Generale ausgeknipst mit Drohnen und Raketenaktionen und was weiß ich. Und das wird Israel auch weitermachen. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob da jetzt da auf breiter Front darauf direkt eine Antwort kommen wird, sondern da wird es dann die nächste Kommandoaktion geben, die da sehr, sehr schmerzhaft ist. Also ich denke, von der Taktik wird Israel da nicht abweichen und hat da auch keinen, also wir tun, wie gesagt, nur die vielen, vielen fortschrittlichen und modernen Leute im Iran leid, schon seit ganz, ganz vielen Jahren, ne, die da wirklich von dieser religiösen Junta da in Geiselhaft genommen wurden. Ne, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle, fortschrittliche Menschen. Es ist echt ein Jammer. Es ist wirklich ein Jammer. Also dass so eine große Kultur, so ein großes Land wie der Iran, ne, da so eine Rolle spielen muss. Erfüllt mich immer irgendwie ja ganz schön mit
Wut. Ja, wir hatten es ja schon mal, ne? Ganz konkret.
Bleibt natürlich spannend, ne? Absolut. Also, aber dass da jetzt nun die Partner, die Israel gehörig kritisiert haben für diese Aktionen in Gaza, jetzt wieder näher rangerückt sind und da einen Schulterschluss gesucht haben, das ist natürlich ein ganz deutlicher Effekt gewesen. Also besonders die USA.
Ja, ich wollte dir das nochmal kurz spiegeln, was so mein Gefühl dazu war. Da habe ich mich auch von der Panik und der Gleichzeitigkeit von Ereignissen jetzt wieder.
Ja, du hast halt wirklich das Problem, ne, wie soll ich sagen, ein Kulturredakteur, der hat halt eine schlaflose Nacht, wenn die Oscars verliehen werden, oder ein Wirtschaftsjournalist hat halt eine schlaflose Nacht, keine Ahnung, wenn es einen Börsencrash gibt oder so, aber du bist ja sozusagen. Es ist ja alles dein Beuteschema, was die Menschen bewegt medial, ne? Deshalb bist du da von allem relativ aufgerührt, ne? Du bist ja sozusagen eine Tagesthemen-Sendung in dir selbst, ne? Mit dem ganzen Themenpotpourri. Glaube ich schon, dass man da öfter mal solche Alarmzustände hat, die sich dann zum Glück auch gar nicht so sehr als wahr bewahrheiten. Aber nee, wenn man das mal als Probealarm sieht, wäre denn nun wirklich was gewesen? Hätten deine Truppen bei Fuß gestanden und ihr hättet das bearbeiten können? Das ist doch dann auch eine ganz positive Erkenntnis, oder?
Ja, aber das ist natürlich, also ich fühlte mich dann natürlich auch wieder schäbig, weil ich denen da Samstagabend um 23.30 Uhr über den Ticker gegeben habe, Leute. Wie hat Julian Reichelt immer gesagt, ne? Morgen ist vielleicht all hands on deck.
All hands on deck, ja, ne, das ist ein schöner Begriff. Ja, selbst wenn er von Julian Reichelt kommt.
Ich hatte es verdrängt, dass es von ihm kam, und dann kam er von meinem Redaktionsleiter. Ach so, wie Julian Reichelt. Da habe ich mich gleich wieder geschämt.
Na ja, klar, aber da weiß sofort jeder, was gemeint ist. Ne?
Ist klar, pragmatische Sprache einfach.
Das, ne? Ist in einer christlichen Seefahrt ist das so ein Zustand, wo keiner, auch selbst wenn er gerade die Schicht in der Hängematte hat, dort verweilen darf. Das ist aber schon klar.
Tatsächlich war dann Gott sei Dank nichts weiter, und ich konnte den Sonntag dann so verbringen, wie ich das vorhatte. Und da kann ich an der Stelle mal eine Filmempfehlung aussprechen, tatsächlich auch an dich, Mike. Und zwar Civil War von Alex Garland. Da geht es nämlich darum, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, ein Präsident, der sehr ähnlich spricht wie Donald Trump, scheint mindestens 3 Amtszeiten gehabt zu haben.
Okay.
Und die USA ist daran zerbrochen in einen Bürgerkrieg. Offensichtlich so 2 bis 3 Parteien.
Was ist denn das für eine völlige Spinner-Utopie?
So, und die Geschichte ist sozusagen, Kriegsberichterstatter sind unterwegs nach Washington, um den Präsidenten nochmal zu interviewen. bevor er fällt, sozusagen.
Oh, also gewinnt da eine Bürgerkriegspartei die Oberhand, sozusagen? Oder?
Da, das ist, also ich möchte jetzt nicht spoilern, das ist halt der Gedanke. Also die, das sagen sie relativ schnell im Film, deswegen kann ich das schon mal sagen, dass sie dahin fahren, um ihn nochmal zu interviewen, bevor der Krieg vorbei ist, sozusagen. So, und auf dem Weg dahin ist es ein richtiges Roadmovie. Also so ein bisschen wie Alice im Bürgerkriegsland.
Okay.
Oder aber so ein bisschen so kleine Black Mirror-Episoden.
Verstehe, okay.
In einem Film, so ganz, also ich, so episodisch und immer mit so einem kleinen Twist. Und das fand ich geil. Also das fand ich wirklich geil gemacht, weil es, also ein bisschen, als US-Amerikaner leidest du bestimmt Schmerzen die ganze Zeit, weil die Bilder alle so drauf ausgelegt sind, mit deinem Patriotismus und deinem Amerikanischsein abzurechnen. Okay. So Szenen, wo du dann die US-Fahne siehst, aber nur noch zwei Sterne drauf sind beispielsweise. Und also wirklich ganz brutale Bilder. Und als Europäer sitzt du da und denkst du so, ah ja, kurios.
das ist, glaube ich.
Und der Film wird von Minute zu Minute wird er immer intensiver. Ja, also die ersten zwei, also so in den ersten 30 Minuten ist eine sehr starke Szene und 20 Minuten, die so ein bisschen vor sich hin dröppeln. Und danach wird es immer krasser. Also das wirklich, kann ich empfehlen, ist jetzt im Kino unbezahlt. Ja, das sage ich jetzt wirklich aus eigener Überzeugung. Ich bin zwar, das muss ich ja auch sagen, ich bin zum ersten Screening in Deutschland eingeladen worden, muss ich dazu sagen. Habe ich mal wahrgenommen, bin ich mal nach Berlin gefahren extra dafür.
Ach so, ich habe mich auf dem Bild von dir schon gewundert, was da für ein riesen roter Teppich in Halle zur Verfügung steht. Wahnsinn.
So viel roten Teppich gibt's in Halle gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, ja, ja. Habe ich mal erzählt, wir haben mal ein Festival in Bukarest, glaube ich, gespielt. Da hatte der Veranstalter an unserem Veranstaltungstag das große Problem, dass sowohl der georgische Staatspräsident als auch Axl Rose auf dem Bukarester Flughafen ankam und es dort aber nur einen roten Teppich gab. Und dementsprechend haben die beiden Veranstalter der Promi-Reisenden sich darum gebettelt, wer da nun einen roten Teppich haben kann. Aber ich glaube, am Ende wurde dann aus Wien noch ein roter Teppich angekarrt oder so. Aber das war schon ganz schön kurios. Nur bei Axl Rose, weißt du, vielleicht kommt er manchmal auch nicht aus dem Flugzeug, wenn er so aus der Scheibe guckt, so, hä? Wo ist denn der rote Teppich?
Ist das so? Ich hätte nicht gedacht, dass Axl Rose einen roten Teppich kriegt.
Stand scheinbar damals auf dem Reiter drauf, dass das so sein soll. Und,
ja, lieber Staatspräsident, Sie haben uns leider den Reiter nicht vorher geschickt.
Ja gut, da gibt es ja diplomatisches Protokoll, ne, was einzuhalten ist. Und da
der diplomatische
ist das auch
Reiter.
Eine Sache, die abgehakt werden muss.
Für alle, die nicht in der Musikbranche arbeiten, vielleicht ganz kurz mal erklären, Mike, was ein Rider ist.
Ein Rider, das ist sozusagen meistens vom Management der Band zusammengestellte To-Do- und To-Have-Liste.
Freche Forderung
für Veranstalter. Ja, genau. Also der Klassiker, weil was immer irgendwie gesagt wird, 3 Kilo M&Ms, nur die roten, ne? Oder solche Sachen. Irgendwelche Whisky-Sorten, wo ein einzelner Alkoholiker mal von einer schottischen Insel 2 Flaschen voll gekotzt hat und die muss es unbedingt sein. Oder solche Sachen ist es dann meistens. Ich kenne sogar Bands, die lassen sich Batterien und Klopapierrollen draufschreiben, scheinbar weil sie vergessen haben einzukaufen oder irgendwie sowas. Also das gibt's alles, ne?
Gott sei Dank bin ich in solchen Gefilden noch nicht unterwegs, dass da solche völlig abgespaced Rider sind.
Nee, aber du hast noch nicht so schlimme Rider gehabt, ne?
Nee, geht. Geht. Ja. Also, okay. Und wenn, werden sie abgelehnt. So, sollen sie mal sagen, okay, das spielen wir nicht. Ja, gut, dann suche ich mir wen anders. Bitteschön.
Ja, klar, das ist dann aber meistens dann immer erst Diskussionsthema an dem Abend, wenn die Bude voll ist und auf die Band gewartet wird, ne?
Nee, ist ja etwas, das im Vorfeld schon ausgehandelt wird. Also die schicken dir ja die Rider zu, ein paar Monate im Vorfeld, dann gibst du da deinen Segen dazu oder auch nicht und dann wird es halt gemacht oder nicht.
Die, ja, aber was halt auch völlig dumm ist, ist, dass die meisten Musiker, wie gesagt, da sind ganz viele Leute so stumpf unterwegs, denen ist das ja auch wirklich nicht bewusst, wenn sie jetzt nicht irgendwie eine Festgage, sondern irgendwelche Door-Deals haben oder Bands, die da richtig gut unterwegs sind, die haben dann meistens Prozente-Deals oder so, dass das ja alles, woran sie sich erfreuen und was sie dem Veranstalter aus den Rippen leiern, ja in die Produktionskosten reinfließt, die dann hinterher sowieso von ihren Prozenten mit abgezogen werden, praktisch, ne? Also das ist ganz vielen Leuten irgendwie nicht bewusst, ne? Wenn sie sich da über ihr Kobe-Steak freuen, was der Veranstalter ihnen dann irgendwie hingelegt hat, dass sie das im Prinzip selber bezahlen, genauso wie im Restaurant, ne? Also so einfache Gemüter sind da schon oft unterwegs. Ne?
Ja, aber das ist ein steuerlicher Vorteil.
Hm. Ja, gut, klar. Aber eigentlich muss man dann wahrscheinlich solche Vorteile auch versteuern, wenn man es ganz genau.
Also eigentlich müsste, jetzt wo du sagst, versteuert man als Band die Sachen, die man auf den Rider schreibt eigentlich? Weil die kriegt man ja geschenkt. Also sind ja im Endeffekt Geschenke und Geschenke müsste man ja
versorgen. Also ich glaube, wenn du jetzt ja wirklich irgendwelchen, also wir haben jetzt wirklich nur die Art des Caterings, also was du da ganz normal hast, ne, da hast du ja sowieso Versorgungspauschalen, die du steuerlich geltend machst. Aber wenn du da jetzt draufschreiben würdest, hier, ich brauche da einen neuen Miele-Kühlschrank noch oder irgendwie sowas. Ja, oder,
dann, ich meine, schon alleine, wenn es einfach super teurer Whisky ist oder so, ne?
Also wenn Bands da so draufstehen haben, da könnte man da schon auf die Idee kommen als Finanzamt.
Ne? Und wie ist das jetzt, wenn du als Ministerpräsident beispielsweise ein Catering bekommst, wo Dinge dabei sind, die teurer sind als 15 Euro?
Wegen Vorteilsnahmen meinst du? Hm. Das weiß ich nicht genau, wie das läuft.
Boah, ist das schwierig.
Ne? Also ist schon krass. Stimmt, also da hängt ja vielen Leuten immer im Nacken. Wieso, welche Ministerpräsidenten hast du beim Fressen am Buffet erwischt?
Na, ich bin bis jetzt ja erst einem Ministerpräsidenten über den Weg gelaufen.
Also wir hatten ja kein Buffet.
Nee, hatten wir nicht, aber da habe ich das ja erst gelernt, dass es diese 15-Euro-Grenze gibt.
Ja, ja, genau.
Das wusste ich vorher gar nicht, weil ich dumm bin, weißt du, Mike?
Ja, ja, aber das sind nicht nur für Politiker, das ist, glaube ich, bei Beamten und so weiter. Also da musst du schon aufpassen.
Bei Beamten?
Ja.
Wenn ich jetzt Freunden von mir was schenke, was mehr wert ist als 15 Euro und die sind verbeamtet, dann haben wir ein Problem, oder was?
Also wenn das in ihrem beruflichen Zusammenhang ist, ja, dann hat es ein Problem. Also ich habe sogar schon im Naturkundemuseum zum Beispiel einen Kalender zurückgegeben oder so, weil ich da als Ministeriumsmitarbeiter dort war und so ein Kalender kostet mehr als 15 Euro und das musst du dann erstmal mit deiner Antikorruptionsstelle besprechen.
Ach Moment, für dich gilt das ja auch.
Ja.
Also wenn ich dir einen Eintritt auf den Sternklang schenke.
Nein, das ist doch, das ist im privaten Zusammenhang. Aber wenn ich da,
vielleicht will ich
wenn ich da als Herr Dr. Weichert, als Referent aus dem Referat so und so, dann zu dir hinkäme und würde da den Eintritt geschenkt bekommen, dann wäre das in der Tat was ich deklarieren müsste, ja. Das ist so, aber ist ja auch richtig so. Muss man im öffentlichen Dienst sehr, sehr drauf achten, ja.
Krass.
Also,
naja, wieder was gelernt.
Wo leben wir denn? Also Deutschland ist so im Transparency International Index schon echt auf einer Stelle, wo man es eigentlich nicht vermutet, ne? Also man wähnte Deutschland da schon immer relativ viel weiter vorn, als sie eigentlich sind. Also wir sind
ja trotz dessen, ne? Also trotz solcher Regelungen.
Ja, ja, aber wir sind da lange nicht auf einer Augenhöhe mit Norwegen oder Schweden oder so.
Wir haben ja Lobbyismus, ne? Und in einem Parlament, wo du 24% an Unternehmen halten und das nicht öffentlich machen kannst, musst, ist das schon crazy. Also du könntest basically 1000 Firmen zu 24% besitzen, geschenkt bekommen von Leuten, die dich beeinflussen, ohne dass jemals jemand rausfindet. Das ist völlig irre.
Ja, ja, glaube ich.
Ne, ich meine, klar, dann hast du halt nur eine Stimme und.
Was meinst du?
Na, 25% ist ja so eine ganz wichtige Grenze, wenn du Anteile besitzt. Deswegen ist das die Grenze sozusagen, wo du es dann öffentlich machen musst. Wo du wirklich einen großen Einfluss in einem Unternehmen hast. So, aber es ist ja schon ab 5%, dass du stimmberechtigt bist, so, ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass du mit 5% an einem Unternehmen ein Niemand bist im Unternehmen. Ja.
Ja, also Deutschland wird schon immer drauf geachtet, dass man auch nicht immer alles so direkt erfährt. Ne? Wie gesagt, mein Paradebeispiel ist ja wirklich immer von deiner Bank, wenn du da einfach Aktien verkaufst oder so, wird das einfach die Steuer dafür anonym zum Finanzamt geschickt, ohne dass irgendwie jemand erfährt, wer da welche Aktien verkauft hat. Wohingegen du von deinem Arbeitseinkommen oder als Selbstständiger oder als Freiberufler, da kannst du ja wirklich komplett die Hosen runterlassen. Ne?
Naja gut, aber dann bist du ja auch nicht auf dieser gesellschaftlichen Ebene der Oberschicht. Nee, so, dann kannst du schon mal die Hose runterlassen.
Na klar.
Das ist doch klar. Hauptsache Hose runterlassen. So, was hat dich denn beschäftigt die letzten Tage, Mike?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, also diese Gedenkfeier da in Buchenwald, das hat
mich, das auf jeden Fall.
Hat mich schon sehr, sehr beschäftigt. Ansonsten, ja, habe ich auf Arbeit und im Studio zu tun. Viel mehr ist da neben meiner Familie natürlich jetzt gerade nicht am Laufen. Ne? Also ich gehe jetzt gerade nicht irgendwie zu irgendwelchen Fußballspielen oder so. Da habe ich leider keine Zeit dazu. Mhm. Dann hätte mir auch gerne den Carl Zeiss Jena bei Chemie Leipzig angeguckt. Das ist gerade nicht drin.
Ich habe tatsächlich jetzt, ne, aufgrund dieser Entwicklung, die sich da in meinem beruflichen Umfeld gerade so zeitigen, habe ich jetzt mal was privat für mich gemacht.
Hm.
Die letzten Tage, ich war mit einem Freund in Hamburg.
Okay.
Und zwar mit der Mission, für seine Hochzeit einen Maßanzug anfertigen zu lassen.
Oh, okay.
Das war die Mission, weil ich bin nämlich Trauzeuge. Und weil er nicht so ein, naja, Junggesellenabschied-Typ ist, haben wir das mal auf gediegen gemacht und sind zu zweit halt nach Hamburg gefahren.
Hm.
Mit der Mission halt mit Anzug anpassen und hab da so ein bisschen so den Tag gestaltet und waren gut essen und dann waren wir noch im Atlantic in der Smokers Lounge und haben dann noch eine schöne Davidoff Churchill Edition geraucht zusammen und so. Also wirklich so ein bisschen einmal auf Hamburger Pfeffersack gemacht. Und da, ey, Mike, ohne Scheiß, es gibt diesen Schlag von Menschen im Osten einfach nicht.
Hm.
Es gibt die nicht, die hier Jungfernstieg so unterwegs sind. Diese Hamburger, dieser Hamburger Geldadel, diese Art, wie die sich gebärden, sprechen, aussehen, riechen, alles an denen ist komplett fremd in Ostdeutschland. Das ist einfach so ein ganz, also, ne? Also
na, woher sollen die in Ostdeutschland kommen? Also wenn du die in Ostdeutschland siehst, dann waren die vielleicht mal im Osten, sind damals in den Westen gegangen und kommen jetzt aus dem Westen wieder zurück in den Osten.
Ich glaube, ne? Das reicht nicht. Ich glaube, du musst in dieses Selbstverständnis reingeboren sein, dass du dich so bewegen kannst.
Das gibt, ja, natürlich, klar. Also das ist ja nicht umsonst, dass du da in wirklich, wie soll man sagen, in diesem Geldadel oder auch in Hochadelskreisen oder irgendwie sowas, solche Leute merken, ob da jemand dazugehört oder nicht. Ne? Und da ist es auch völlig egal, ob du Tech-Milliardär oder Neumillionär bist oder irgendwie sowas. Wenn nicht deine Familie schon immer irgendwie dazugehört hat, dann merkt man dir das an.
Ne? Aber das ist so eine Art, wie sagt man, Grandessa, so ein hoheitsvolles Gebärden auftreten, so eine Eleganz, die mit sich kommt. Als ob man die ganze Zeit auf einem Ball unterwegs ist, weil man das Gefühl hat, einem gehört die ganze Welt.
Ja, es hat aber auch, ich glaube, es spielen aber auch noch andere Faktoren mit rein. Ne? Einmal das Umfeld, in dem du solche Leute triffst, weil du weißt, dass sie da sind. Und natürlich auch deine eigene Interpretation davon, ne? Wenn du da jetzt ja irgend so jemanden an der Aral-Tankstelle in Stuckenborstel irgendwo in der ostdeutschen Börde eine Bockwurst essen siehst oder so, da wirst du vielleicht seine schwebenden Bewegungen und feinen Stoffe, die er im Körper hat oder so, anders einordnen, ne?
Das kriegst du aber trotzdem mit. Und solche Leute bewegen sich hier ja nicht. Und die siehst du in jeder Börde eine Bockwurst essen. Die Straßen sind hier viel zu schlecht für Porsche. Das geht ja gar nicht.
Nö, also ganz, ja, aber ja, es gibt diesen Schlag von Menschen, aber ganz reiche und schon auch reichen Dynastien entstammende Menschen sind nicht alle so. Das ist auch so. Also die triffst du vielleicht in bestimmten Biotopen wieder. Also ich habe auch schon wirklich mit Multimilliardären geredet oder so. Ne? Die hatten Löcher in Socken und was weiß ich, abgewetzte Schuhe und.
Wieso hast denn du mit Multimilliardären gesprochen?
Ja, habe ich schon. In den USA vor zum Beispiel. Dingen,
Wie? Warum? Erzähle.
Nein, ach, das war einfach im universitären Zusammenhang, dass man da Leute kennenlernt. Und da sind auch oft Pflänzchen von irgendwelchen Dynastien oder reichen Familien, die da auch ein bisschen ausscheren und sich für alternative Kulturen interessieren. Ist einfach so. Gerade in Südengland, wer sich da ein bisschen auskennt, da gibt es ja wirklich Familien und Familiengüter und was weiß ich, also von Leuten, die schon immer irgendwie reich waren. Ne? Das ist wirklich so dieses alte Geld. Und erzählt es auch gar nicht so sehr, wie viel Geld du hast, sondern eher, dass du so einer Dynastie entstammst. Also das sind alles so Leute, die so ein bisschen im eigenen Saft rumkochen, ne? Und trotzdem.
Aber das müssen ja dann wirklich Adlige sein, oder?
Ja, jetzt nicht Adlige im Sinne von Hochadel oder so. Das nicht. Aber wirklich, na, Leute, die da wahrscheinlich in der industriellen Revolution, deren Familien dazu sehr, sehr viel Reichtum gekommen sind, ne? Das meine ich.
Also kapitalistische Menschenschinder-Abkommen.
Ja. Sozusagen.
Ah ja, ja, interessant. Mhm. Interessant, Mike, mit was für Leuten du so abhängst.
Ich habe gesagt, ich habe die getroffen und ich kenne die. Ich habe nicht gesagt, dass ich mit denen abhänge.
Maschinen, die von Kinderblut angetrieben wurden vor 200 Jahren.
Ja, so war das damals. Also da braucht man nichts zu beschönigen. Und die Maschinen, die von Kinderblut angetrieben werden, die laufen für uns heute immer noch. Die stehen nur in China, Bangladesch, Vietnam und Co. Ne? Das muss sich auch jeder bewusst machen, dass sich da nichts geändert hat. Es ist nur, steht nur in anderen Hinterhöfen. Ne? Wir produzieren auch nicht umweltfreundlicher. Aber es läuft
immer noch auf dieselben Konten.
Ja, wir produzieren auch nicht umweltfreundlicher. Es wird nur eine andere Umwelt verpestet. Das ist die Faktenlage. Da hat sich nicht allzu viel geändert. So, und sowas hat dich jetzt rumgetrieben, ja?
Trotzdem frage ich mich, wie, also nicht mal über die Kunst sozusagen, sondern über deine universitäre Laufbahn oder wie?
Also dieses eine Beispiel, was ich da im Kopf habe, das war, keine Ahnung, das waren Abkömmlinge von so einer US-amerikanischen, von einem Food-Konzern war das. Keine Ahnung, die hingen da rum und die habe ich im universitären Umfeld da kennengelernt. Ne? Aber auch in der Musik hat man auch ab und zu mal damit zu tun. Also es gibt durchaus auch Milliardärssöhne und Töchter, die in irgendwelchen Metal-Bands oder Hip-Hop-Bands oder was weiß ich spielen. Ne? Was gibt's?
Wild. Naja, Rebellion, ne? Wenn man eben diesem vorgezeichneten Weg der Elite mal nicht folgen will, ein paar Jahre, bis man sich dann wieder schön ins gemachte Netz setzen kann.
Ein alternativer Lebensentwurf ist natürlich auch sehr, sehr einfach, wenn man weiß, dass man vom Pflichtteil des Erbes trotzdem noch ganz gut über die Runden kommen würde. Ne? Das ist dann natürlich immer ein bisschen eine billige Revolution. Ja, das stimmt schon. Ja. Das hat man, denkt man sich dann auch immer. Aber ist dann auch, glaube ich, für solche Menschen auch nicht immer ganz einfach, ne? Weil dann sowas natürlich trotzdem immer anhaftet.
Jedenfalls ist das immer so ein Blick in eine andere Welt, wenn man da so in großen Bleichen da rumscharwenzelt und mal durch die Schaufenster.
Ich verstehe genau, was du meinst, ja. Also ich hatte das letzte Mal so einen Moment, als wir letzten Sommer in Athen hatten wir mal ein Festival gespielt und da bin ich mal so in der Nähe vom Hafen, mal so durch die Yachten rein geschwänzelt und so. Und dann gibt's ja dann auch nochmal Bereiche im Hafen. Da können dann Typen wie ich, die werden da gar nicht reingelassen, aber da darfst du mal so über den Zaun leuern und so. Ja. Und da sonnen sich natürlich auch Leute auf irgendwelchen Kähnen, zu dem du dann wahrscheinlich Zeit deines Lebens die Kontakt knüpfen wirst. Ne? Also das stimmt.
Ja, also zumal man ja sagen muss, das, was man da sieht in Hamburg, das ist ja noch gar nicht das, was da wirklich die Spitze ist. Das sind ja nur die Leute, die es brauchen, sich zu präsentieren oder die es sich nicht leisten können, ihr Leben komplett im Privaten führen zu können.
Ja, ne? Ja.
Das ist ja der Punkt. Das sind ja immer noch die Armen unter den Reichen.
Ja, natürlich. Die müssen irgendwas machen. Ne?
Ja.
Ja, das sind wahrscheinlich die für die richtig Reichen unterwegs sind. Ja, das könnte schon sein. Oder die Arbeiter in der Familie oder die dann noch socialisen müssen und eben nicht selber empfangen und so, ne?
Genau, das ist, glaube ich, der Unterschied. Die arbeiten zwar nicht, aber die socialisen, das ist ja die nächste Ebene, ne? Wo Geld keine Rolle spielt, sondern die Kontakte, die du hast. Die oberste Ebene ist dann einfach nur noch der Name, den du hast, der dafür steht, was alles wert ist, was du tust.
Ja, genau. Also da gibt es dann halt irgendwann auch eine Liga, da gehst du nicht in den Club, sondern da hast du den Club, in dem sowas stattfindet. Ja, klar. Aber das sind alles nur Sachen, von denen wir vielleicht eine Ahnung haben können. Da wirst du nie was zu tun haben, egal wie viel Geld du jemals hast. Nee,
gar nicht. Also da kannst du nur deine Familie über Generationen vielleicht und ein paar Weltkriege dahin kommen, aber...
Es ist schon echt nah jetzt am Verschwörungstheoretischen.
Nein, wieso? Es ist doch wichtig, eine Disruption. Also du brauchst eine Disruption in der Gesellschaft, dass solche Entwicklungen überhaupt möglich sind, diesen Rangunterschied in der Gesellschaft überspringen zu können. Also es passiert ja nicht einfach so. Entweder du hast eine krasse industrielle Entwicklung oder technologische Entwicklung, oder es ist halt so ein gesellschaftlicher krasser Bruch. Beispielsweise gab es mehrere Wohnungsbaugesellschafter nach dem Zweiten Weltkrieg, die insane reich geworden sind, weil sie halt schnell billige Wohnungen für massenhaft Menschen bauen konnten, beispielsweise sowas. Ne? Oder sei es bei Chemiefabrikanten im Kaiserreich oder so. Ne? Also da gab es ja immer so Phasen, wo irgendwas sehr gut funktioniert hat und Leute einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren. Ich finde das halt einfach so krass, dass Leute sich verblöden lassen von Social Media und diesen ganzen Bildern von reichen Leuten und irgendwelchen Show-Off-Thematiken und einer besseren Gesellschaft, in die man kommen kann. Auch Leute, die ja wirklich an sich schon vielleicht sogar erfolgreich sind und sich dann noch mehr verblöden lassen, weil sie denken, sie könnten Wundergott was erreichen. Obwohl dieser Bereich der Gesellschaft halt nicht nur durch Geburt erlangt werden kann überhaupt. Und dass dieser ganze Show-Off nicht das ist, was einen zu einem Menschen mit Stil und eben Grandessa werden lässt. Ne? Das finde ich auch so traurig, ne? Weil das Leben von vielen Leuten einfach so falsch lenkt und die dann irgendwann dastehen und denken, naja gut, jetzt habe ich mir noch das und das gekauft und diesen Besitz muss ja jetzt nicht die Ebene von Superreichen sein, sondern auch die Ebene von einem normalen Angestellten beispielsweise, der sich dann einfach ein Auto gegönnt hat, das er sich nicht hätte gönnen sollen, weil es einfach komplett über seinem finanziellen Rahmen ist, der vernünftig ist und sich dadurch dann eben langfristig gesehen etwas anderes nicht hat leisten können, das vielleicht viel sinnvoller gewesen wäre oder nicht hätte investieren können in etwas, das ihm dann im Alter vielleicht mehr gebracht hätte.
Ja, oder zu viel arbeitet, wo er nicht hätte arbeiten sollen, weil er das Geld braucht. Ne? Weil das sind ja ganze Wirtschaft.
Das ist ja ein Hippie Weltentwurf jetzt.
Nee, aber das arbeitet. Ja, gut, ja,
klar. Mein Punkt ist ja nicht, nee, dann arbeitet einfach weniger und macht was, sondern sucht euch die Arbeit, die euch erfüllt. Auch wenn sie euch am Anfang nicht das bezahlt, was ihr euch denkt, dass ihr euch dann eine Rolex oder so eine Scheiße kaufen könnt.
Genau.
Sondern dass ihr da einfach, dass man da einfach irgendwie den Sinn in sich selbst und in seiner Arbeit findet und nicht, dass man dann weniger arbeitet als Ziel hat. Das finde ich auch immer problematisch.
Ich bin da jetzt von dem Gedanken ausgegangen, also keine Ahnung, ne? Also die Zeit, die ich jetzt zum Beispiel noch an der Uni verbringe, um mich da weiterzubilden oder irgendwelche Abschlüsse zu machen oder irgendwas, die könnte ich mit einem Stundenlohn irgendwie ökonomisch erfolgreicher gestalten. Ne? Aber trotzdem sehe ich das zum Beispiel nicht als Arbeit.
Du warst ja jetzt Ewigkeiten nicht mehr studieren.
Weil man es natürlich gerne macht. Ja, trotzdem lese ich natürlich Bücher und so weiter. Ne? Also ich bitte dich. Du bist auch so ein Akademiker oder so ein Pädagoge, bei dem man alles nur in Noten messen kann. Ne? Ist schon gut, dass du kein Lehrer geworden bist, mein Freund.
Nee, eben nicht. Ich bin komplett fürs Abschaffen von Noten. Auf jeden Fall.
Ja, also mittlerweile brauchst du das sowieso nicht. Ne? Also das hatten wir ja schon mal das Thema, wenn in Thüringen zum Beispiel 50% der Abiturienten eine 1 vorm Komma haben, dann weiß ich nicht, was da noch ein Unterscheidungsmerkmal irgendwie sein soll, wenn du an Unis mit einer 1,0 eine Wartezeit für ein Medizinstudium hast. Ne? Also ganz im Ernst, das ist doch nichts weiter als ein Statement von einem Lehrer oder von der Lehrerschaft. Ey, ich habe keinen Bock auf die Diskussion mit den Eltern. Hier ist deine Eins, komm, geh kacken, lass mich in Ruhe. Ne? Also das ist, da müssten sich wirklich andere Bewertungsmodelle durchsetzen. Das denke ich, die da näher am einzelnen Menschen sind. Glaube ich auch, ja. Aber ist vielleicht auch wieder so ein bisschen Hippie-Gequatsche. Aber was ich noch sagen wollte, es gibt ja ganze Wirtschaftszweige, die sich damit beschäftigen, vermeintliche Luxusgüter an den Mann zu bringen, wo die Mittelschicht denkt, das haben die reichen Leute, das muss ich auch haben. Ne? Dabei kümmern sich die reichen Leute einen Scheißdreck darum. Ja. Ne? Ja. So ist es einfach. Also
richtig.
Von Handtaschen bis Armbanduhren oder irgendeinen Krimskrams. Also jemand, der wirklich reich ist, der trägt keine Breitling-Uhr für 9.000 Euro. Das machen nur Mittelschicht-Idioten, die richtig denken, reichen Leute haben sowas.
Naja. Also ich habe auch einen Freund, der mich permanent beschwatzen will, dass das ein super sinnvolles Investment ist. Uhren, ne, und sowieso das Beste, was man mit seinem Geld machen kann. Und ich habe hier so eine schöne, also ich meine, das finde es tatsächlich nicht schlecht, eine skelettierte Automatikuhr von Ingersoll, die ich mal.
Was hast du gerade von? Hast du gerade ja?
Die ich bei eBay Kleinanzeigen für einen Fuffi geschossen habe.
Okay.
So. Also ich habe auch, wir sind auch an diesen ganzen Luxusuhrenläden vorbeigelatscht. Ich habe keine einzige gesehen, die mir so gut gefallen hat, wie die James Dean Limited Edition von Ingersoll aus dem Jahr 2014 oder so.
Ah, okay.
Die ich für einen Fuffi bei eBay Kleinanzeigen geschossen habe.
Also ich trage eine Casio irgendwas Illuminator, die kostet, glaube ich, 34,90 Euro. Ist allerdings Nachbau von einer Uhr, die James Bond mal getragen hat. Allerdings war das eine Seiko, die er dann im James Bond Film getragen hat, aber die sieht original so aus, von Casio hergestellt. Und kannst du dir immer wieder kaufen, wenn die kaputt geht. Ich bin sowieso jemand, der Sachen verliert und so weiter. Also absolut,
das ist auch
reproduzierbar.
Das ist auch so der Punkt, ja. Hm. Absolut der Punkt. Das geht mir nämlich auch so bei Uhren. Ich bin halt so ein Trottel. Ich stoße, die hat beispielsweise auch einen Schlag auf dem Glas, weil ich halt ständig mit meinen Armen irgendwo dagegen knalle.
Ja, hab ich auch. So. Nur.
Tja.
Ist halt so drauf.
Mensch, 3.000 Euro verloren. Einmal kurz geschwankt, an den Türrahmen geknallt, 3.000 Euro weg. Ja, toll, na, vielleicht lieber nicht. Vielleicht lieber nicht.
Ja. Nee, also das sind so wirklich Sachen, ach, das muss nicht sein. Also wenn eine Uhr oder so, wenn das eine Geschichte hat, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel eine Uhr, das ist eine Replika von Uhren, die Kampfschwimmer bei der NVA gehabt haben, früher bei der Nationalen Volksarmee. Auch überhaupt nichts Teures oder irgendwie, aber sieht halt cool aus, ne? Wenn da drauf steht Rula Quarz und hinten eingestanzt Eigentum der NVA oder so. Da verbinde ich wenigstens irgendwie was mit und es ist nicht einfach nur ein Statement hier so nach dem Motto, hier, guck mal, ich zahle im Monat 130 Euro Rate für meine Armbanduhr. Jetzt bewundere mich mal bitte. Ne?
Also, ja, klar, das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Also, dass viel von dem, was man da so sieht, was angeblich real ist, ja auch nur auf Schulden aufgebaut ist. Ne?
Ja.
Naja. Und junge Menschen wissen das halt nicht, dass viel von dem, was sie gezeigt bekommen, nicht real ist, weil es genug Möglichkeiten gibt, das anderweitig zu faken.
Das stimmt, ja.
Und da muss ich sagen, fand ich es immer ganz gut eigentlich, dass so viele Influencer in den letzten Jahren pleite gegangen sind. Dass die Leute mal ein bisschen so den Reality-Check bekommen.
Ja, ist das so? Gab es da eine Influencer-Pleite-Welle sozusagen? Das habe ich jetzt gar nicht so
wahrgenommen. Gab schon einige, die da immer mal wieder pleite gegangen sind. Ich hatte heute auch wieder einen großen Batzen an Steuern, die ich überweisen durfte.
Ja, das heißt ja geradezu, dass du das Gegenteil von pleite bist, wenn du Steuern zahlen musst.
Gott sei Dank, sonst wären mir meine Angestellten wohl sehr böse.
Naja, ja, das glaube ich schon. Ja. Da bist du jetzt ein richtiger Arbeitgeber, ja?
Ich bin jetzt
so ein richtiges kleines Kapitalistenferkel.
Ich bin ein richtiger
Schwein,
Arbeitgeber.
Will ich noch nicht sagen.
Ich bin ein richtiger Arbeitgeber, der tatsächlich ziemlich gut bezahlt, weil ich nämlich immer in Gehaltsverhandlungen bis jetzt so war, du sagst mir eine Zahl und ich sage ja. Gott, das sage ich jetzt nur, weil ich durch bin.
Ich habe gerade kurz ein bisschen zusammengezuckt. Ja, na gut, klar, Qualität kostet ja nun mal auch.
Ne? Naja, absolut. Und du brauchst ja auch jemanden, der Bock hat auf das, was er macht.
Also das denke ich
und
auch.
Und wenn du kein Bock hast, so. Also das, wir machen das ja hier nicht zum Spaß, sondern, also doch, eigentlich schon. Ja, also soll ja... Also mir bringt es am Ende auch nichts, wenn alle irgendwie sagen, ja, wir haben es geschafft, aber scheiße, nächste Woche müssen wir wieder ran.
Ja, verstehe ich schon. Ja, ist klar. Nee, das soll sich ja nicht wie eine Stanze anfühlen. Das ist ja auch eine kreative Branche, die da ein bisschen von Esprit und dem Einsatz über dem Limit lebt. Ne? Da ist man ja immer drauf angewiesen.
Naja, möglichst nicht. Also ich würde das schon gerne verhindern, dass diese Stoßzeiten dann wirklich so ausufern. Deswegen, wir machen ja keine Tagesthemen. Ja.
Nein, nee, so meinte ich das nicht, aber dass, wenn es nötig ist, dass dann diese Extra Mile eben gelaufen wird.
Ne? All hands on deck.
All hands on, nee, natürlich, klar, aber dazu muss eine gewisse Grundstimmung in dem Team sein, ne? Damit diese, so eine Bereitschaft da ist. Nein, ich bin sehr, sehr gespannt, wo sich das bei dir alles hin entwickelt und ob das dann die Tagesthemen eines Tages mal verdrängen wird.
Naja, vielleicht sitze ich in einem Jahr auch da und sage, Mike,
willkommen zu den Tagesthemen.
Apropos, mir fällt gerade noch was anderes ein. Wir sind ja bald live mal wieder zusammen.
In Berlin?
Ja. Meine Güte, das hätte ich ja fast vergessen. Das ist ja, wann ist denn das? Das ist ja doch schon nächste Woche, oder?
Ist das am 27. kann das sein?
Ja, das. Scheiße. Ja, dann,
was machen wir? Also, wer Bock hat, kann er auch mal rumkommen, ne?
Im Taz-Lab. Da redet man dann auch über Rolex-Uhren und Angestellte ausbeuten und solche Geschichten.
Ne? Ja, denke ich auch. Auf jeden Fall. Über Angestellte ausbeuten hast jetzt nur du geredet. Ich habe ja keine Angestellten.
Naja, du hast auch Leute, die für euch arbeiten.
Ja, aber das sind ja keine Angestellten.
Naja, das ist ja noch schlimmer. Bei mir sind sie wenigstens abgesichert. Bei dir ist das ja nur prekäre Arbeitsverhältnisse. Von was? Hand in den Mund.
Ja, na klar. Ja, das ist dann, also wir haben nur zwei Angestellte, das sind Sklaventreiber. Der Rest, das damit nee.
Ach so, ihr habt das sozusagen ausgelagert, dass die Sklaventreiber dann sozusagen die wiederum anders prekär Angestellten dann antreiben.
Okay. Du, in Erfurt gab es wirklich mal ein Hochhaus, da stand mit ganz großer Leuchtreklame oben drauf: Zukunftssicherheit, Zeitarbeit war der Slogan.
Und da fragt sich doch mal jemand, warum es im Osten so scheiße aussieht.
Auf jeden Fall. Osten, wollen wir mal in den Süden gehen?
Hast du da eine Geschichte mitgebracht?
Ich habe nicht wirklich eine Geschichte mitgebracht. Ich habe ja schon so ein bisschen heute durchgucken lassen, dass ich wirklich ultra, ultra eingespannt bin. Deshalb ist mein heutiger Kundenservice wieder eher so eine Art Einladung, sich mit einem relativ krassen Typen,
doch selber.
mit einem relativ krassen Typen zu beschäftigen, möchte ich nur mal ganz kurz was erzählt. Ich glaube fast, also das ist jemand, dem könntest du schon irgendwie mal begegnet sein, weil es halt
begegnet.
Nein, nicht begegnet, informativ begegnet sein, weil es jemand ist, der in einer Zeit, in einer Epoche, in einer Gegend und in einer Gedanken- und Fachwelt gelebt hat, wo du dich eigentlich ganz gut wohlfühlst. Also
nee, jetzt bin ich gespannt.
Paolo Dal Pozzo Toscanelli.
Der Name sagt mir sogar was.
Paolo Dal Pozzo Toscanelli, da wurde 1397 in Florenz geboren, war Sohn eines Arztes, Domenico Toscanelli. Ich habe irgendwo gelesen, seine Familie hat auch mit Gewürzen gehandelt und so weiter, also wirklich schon sehr, sehr wohlhabende Leute. Über seinen Werdegang, seine Jugend und so weiter ist gar nicht so viel bekannt. Also hat wahrscheinlich an der Universität Padua Mathematik, Philosophie und Medizin studiert. Da hat er jemanden kennengelernt, von dem habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, nicht im Kundenservice, aber so nebenbei, Nikolaus Cusanus. Mit dem hatte ich mal an der Universität zu tun, hatte ich mal ein Seminar zu Nikolaus Cusanus. Also wir bewegen uns ja wirklich in einem ganz, ganz spannenden, in einer ganz, ganz spannenden Epoche, ganz, ganz spannende Zeit, so auf der Schwelle zur Renaissance, ne? So die ersten modernen Männer, also Nikolaus Cusanus, ein Kirchengelehrter, Cusanus hat in Jura promoviert, Toscanelli in Medizin, beide zusammen an der Uni 1424 promoviert. Damals, da galt der Florenz, muss man sich vorstellen, schon als ja, Zentrum von Wissenschaft.
Absolut,
und
ja.
Wissen in Europa. Ne? Und da hat im Wesentlichen auch Florenz nie wirklich verlassen. Toscanelli war ab und zu mal in Rom und so weiter. Also hat er auch wirklich Debattierclubs mit den größten Gelehrten und auch mit einem relativ aufgeklärten Papst damals gehabt.
Also Toscanelli, der Name sagt mir was, aber ich kann es nicht. Aber der hat nichts mit Literatur zu tun, ne?
Nee. Ja, also im weitesten Sinne, er hat natürlich Bücher verfasst und Abhandlungen, ne, und so weiter, aber er hat jetzt nicht irgendwelche Romane oder
wissenschaftliche
Dramen geschrieben. Er ist auf jeden Fall Wissenschaftler, ne? Also sein Zeitgenossen damals, die haben ihn schon als führenden Wissenschaftler von insbesondere mathematischen Fragestellungen betrachtet. Mhm. Also der hat sehr, sehr viel rumgedacht, hat sich aber so im Sinne von diesen Universal-Genie-Gedanken um noch viele, viele andere Sachen gekümmert, sozusagen. Ne? Also auch astronomische Fragen behandelt. Also ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich das jetzt so alles so aufliste. Das sind wirklich Sachen, von denen habe ich keine Ahnung, was er jetzt alles so Revolutionäres gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das von unseren Hörern Leute einschätzen können, aber er hat zum Beispiel ein Gnomon in der Kathedrale Santa Maria del Fiore in Florenz befestigt. Das ist wohl irgendwie ein Teil von einer Sonnenuhr oder was, mit dem man irgendwelche Sonnenläufe messen kann. Und damit war man in der Lage, nur um mal als Beispiel zu geben, warum ich das jetzt nicht nennen will, kann sich kein Schwein was drunter vorstellen, wenn er nicht irgendwie sowas studiert hat. Also damit konnte man Deklination der Sonne an den Solstizien mit einer Genauigkeit von 2 Bogensekunden und daraus die Schiefe der Ekliptik zu 23 Grad 30 bestimmen. Also wenn dir das irgendwie was sagt.
Also zumindest sind das alles Begriffe und Konzepte, die wir in Astronomieunterricht auch hatten. Also das ist, glaube ich, also Bogensekunden berechnen und so.
Natürlich, klar, aber mir, weiß ich, könntest du sowas gerade noch?
Also, nein, natürlich nicht. Das natürlich nicht. Ach, auf keinen Fall. Aber ja. Wie zum Geier kommst du da drauf, dass ich mit dem, also dass das in einem Bereich ist?
Ja, warte mal ab. Der hat dann so einen kleinen Twist in seinem Leben gehabt. Also
weil der dann ist ja Kartograf geworden.
Boah, warte mal. Ja, der ist dann Kartograf geworden. Aber bevor er Kartograf geworden ist, hat er noch zum Beispiel Kometenbeobachtungen gemacht. Ne? Also da hat wirklich schon in 1440er Jahren einen Halleschen Kometen, der noch gar nicht so hieß, beobachtet, so weiter. Und Halley, nachdem der Komet dann benannt wurde, hatte da gar keine Ahnung davon, dass Toscanelli das schon beobachtet hatte. Der hatte ja dann
das wäre auch der Toscanellische Komet.
Wahrscheinlich, genauso. Dann muss man natürlich auch die weltpolitische Lage damals so ein bisschen wissen. Florenz wurde dann so etwas bedrängt, denn die Türken sind dann immer etwas näher gerückt. Ne? So das christlich-orthodoxe Konstantinopel wurde besetzt und die Florentiner haben dann genauso wie die Einwohner von Genua diese ganzen mächtigen Städte um ihren Handel mit Asien ganz schön gebankt. Ne? Und wie gesagt, seine Familie waren ja auch Gewürzhändler und das hat ihn auch so ein bisschen davon weggetrieben, sich mit Mathematik und Astronomie zu beschäftigen, sondern dann hat er wirklich eher geografische Forschung weiter vorangetrieben. Ne? Das ist das, wo ich dachte, dass du ihn vielleicht da mal schon von ihm gehört hast. Er hat sich da wirklich mit geografischen Berechnungen beschäftigt, hat da ganz große Konzepte ausbaldowert. Da hatte Zugang zu wirklich allen Quellen der damaligen Zeit, allen Bibliotheken und hat da große Pionierarbeit geleistet. Ne? Also zum Beispiel die Leute, die den ersten Globus entwickelt haben und so weiter, die haben sich maßgeblich da auf Toscanellis Vorüberlegung
Vielleicht kenne ich deswegen den Namen.
Haben sich da auf seine Vorüberlegungen berufen und so weiter. Und man muss auch noch mal Revue passieren lassen zu dieser Zeit, ne? So an der Schwelle zur Renaissance. Es geht immer weiter aufwärts mit der Aufklärung. Haben die ja auch die alten Gelehrten wieder entdeckt, ne? Die haben antike Dichter, antike Wissenschaftler die Werke gelesen. Marco Polo wurde wieder entdeckt, ne? Also Toscanelli hat sich mit den Schilderungen Marco Polos gerade im Zusammenhang mit seinen geografischen Forschungen befasst und war natürlich auch davon erfasst, eben auch diesen Weg nach Asien dort zu beschreiten. Ne? Und als dann Toscanelli dann fast am Ende seines Forscherlebens, also sehr, sehr alt geworden, 1474, 77 Jahre alt war, da hat er sozusagen sein gesamtes Wissen in einem Brief an einen Freund zusammengefasst und hat das so als Kanon der Kathedrale von Lissabon bezeichnet man das und hat das noch mit Kartenmaterial zusammen an diesen Freund an diesen Freund geschickt. Ja, weil damals besonders in Portugal das Interesse groß war an geografischen Forschungen und an Kartenmaterial. Ne? Dazu komme ich gleich auch noch weiter.
Ja, wo wir gerade bei Italienern sind, die am portugiesischen Hof vorsprechen.
Das Ding ist, Toscanelli waren absolut absolutes Universalgenie, ne? Also absolut genial, hat allerdings in seinen Berechnungen einige Fehler auch gehabt. Mhm. Und was dann natürlich ihm zu zweifelhaftem Ruhm verholfen hat, ist, dass dann auch seine Karten und seine Zusammenfassung seines Wissens über die geografische Welt und seine Ansichten einem gewissen Christopher Columbus in die Hände gefallen sind. Und den größten Rechenfehler seines Lebens hat Toscanelli gemacht, indem er berechnet hat, dass man bei einer Atlantiküberquerung von Portugal nach Indien in 10 Tagen segeln könnte. Und
ach, wegen Toscanelli hat Columbus geglaubt, dass er...
Genau, also Columbus war ja von der fixen Idee, den Seeweg also nach Indien zu finden.
Das war also gar nicht Columbus' Idee, sondern Toscanellis Idee und Columbus wollte es dann umsetzen.
Also das ist in der Wissenschaft umstritten, also dass Toscanelli den Entschluss Columbus nach den Seeweg nach Indien zu finden hervorgerufen hat, das wird wahrscheinlich nicht mehr so vertreten. Aber er hat natürlich damit mit dieser Konzeption, hey, in 10 Tagen sind wir da, lass da mal dorthin segeln. Es wurden da... Wie gesagt, von Toscanelli ein paar Rechenfehler gemacht, ne, der sich natürlich auch auf Marco Polo berufen hat und das, was er damals alles so wusste. Ne, also Toscanelli hatte Asien mit einer Länge von 5000 Meilen falsch berechnet, als es tatsächlich war. Und Columbus hatte dann noch den Erdumfang um 25% falsch berechnet. Und das hat dann dazu geführt, dass Columbus bis an sein Lebensende nicht gewusst hat, dass er eigentlich gar nicht in Indien war, sondern einen neuen Kontinent entdeckt hatte. Und das ist schon dieser Zufall, den fand ich so interessant. Deshalb wollte ich Toscanelli einfach mal vorstellen, weil Columbus so diesen Drive, diese Fahrt zu machen, wahrscheinlich gar nicht so gehabt hätte, wenn man nicht gedacht hätte, na, es dauert ja nur 10 Tage irgendwie. Ne? Und auch wenn man das dem Königspaar so vorstellt als Reise nach Indien und so weiter. Also,
aber da ist es ja interessant, dass sie trotzdem nicht verhungert sind auf dem Weg dahin. Weil dann haben sie ja ihre Schiffe sinnloserweise viel zu krass bestückt mit allem.
Ja, wahrscheinlich. Genau. Also ich denke, die waren dann schon auf alle Eventualitäten vorbereitet. Und man muss dann auch immer so ein bisschen mit dem Klischee aufräumen, dass damals, also es wird immer so ein bisschen auch kolportiert, dass Toscanelli so der Erste in der Neuzeit irgendwie war, der auch gemerkt hat, okay, berechnet hat, dass die Erde keine Scheibe ist oder irgendwie, also selbst im Mittelalter und so weiter, haben richtige Gelehrte, ist nie jemand davon ausgegangen, dass die Erde eine Scheibe war. Ne?
Nee, nee.
Also da ist immer von einer Kugelform ausgegangen und so weiter. Natürlich hat man gedacht, okay, die Südhalbkugel, da ist alles mit Feuer und da kann man sich nicht hinwagen oder irgendwie. Aber Columbus hat jetzt nicht erwartet, als er losgefahren ist, dass er da irgendwo über eine Kante fährt und dann im Nichts versinkt oder so. Ne? Also das ist immer so ein bisschen falsches Bild, was da noch gezeichnet wird. Aber ziemlich cooler Typ. was dem ein bisschen was Tragisches innewohnt, da das fast bekannteste von ihm eigentlich ein Rechenfehler ist, ne? Paolo Dal Pozzo Toscanelli, also ein absolutes Genie, das aufgrund, ja, bei Sensoren sagt man Shit in, Shit out, ne? Mit den Informationen, die er hatte, konnte er eigentlich gar nicht richtig rechnen zur damaligen Zeit, aber ja, 10 Tage von Portugal nach Indien über den Atlantik.
Interessant. Danke, Mike. Wie bist du drauf gekommen?
Ja, na, durch diese Freundschaft mit Nikolaus Cusanus. Wie gesagt, mit Cusanus habe ich mich ja länger damit befasst. Und ich habe neulich meinen Impuls, das heute zu bringen, hat damit zu tun gehabt, weil ich meinem Sohn neulich was über Entdecker vorgelesen habe. Und da wurde Toscanelli auch kurz erwähnt bei Columbus. Also das unter anderem Vasco da Gama, Marco Polo und solche Leute sind hier in dem Buch drin.
Ach süß. Also ja. Er hat gerade das Buch hochgehalten, das er seinem Sohn vorliest.
Die mutigsten Entdecker und Abenteurer, die größten Entdeckungen für dich erklärt.
So viel zur Quelle des heutigen Kundenservice. Fantastisch, ja. Danke schön.
So, und jetzt muss ich meine Kids ins Bett bringen, mein Guter. Ich muss Gas geben.
Das ist sehr richtig. Also Dankeschön. Und dann sehen wir uns nochmal. Und dann sehen wir uns in Berlin.
Genau, und hoffentlich ein paar von euch auch.
Ja.
Gut.
Ich wette fast.
Alles klar. Mach's gut. Tschüss.
Bis dann. Tschüssi. Hauptsache Hose runterlassen.